Klagen als Stressregulator. Viele Kollegen beklagen dieses Ausgebranntsein, die wahnsinnige Belastung, häufige und lange Dienste, ein Arbeitspensum, das innerhalb einer Schicht kaum zu bewältigen ist, wenig Wertschätzung bei hohem Stresslevel. Das hört man nicht nur aus dem Rettungsdienst, sondern auch aus sämtlichen anderen medizinischen und sozialen Berufen. Wie kann man also entstressen? Auch wenn diese beiden Punkte oftmals die ersten Gedanken sind, die aufkommen, wenn man sich völlig überlastet nur noch im Fluchtmodus befindet. Dr. Peter Neudeck, Verhaltenstherapeut in Köln. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zum Stresserleben von Rettungssanitätern zeigen, dass ca. 20% der untersuchten Rettungsassistenten unter Burnout-Symptomen leiden. Besonders diese ausgebrannten Kollegen fühlen sich in ihrer Arbeit überfordert und nehmen Anforderungen wie Zeitdruck, hohe Einsatzfrequenz oder Umgang mit Angehörigen als sehr belastend wahr. Sie leiden häufiger unter körperlichen Beschwerden und haben ein erhöhtes Risiko für posttraumatische Symptome durch belastende Einsätze. Dabei spielen jedoch auch andere Faktoren mit, zum Beispiel wie Menschen Stress erleben bzw. wie sie damit umgehen. Nimmt man alles sehr persönlich und begegnet Stress eher mit einem emotionsorientierten Bewältigungsstil, kann dies den Umgang mit belastenden Situationen erschweren. Das individuelle Stresserleben ist aber auch davon abhängig, wie eine Person generell mit ihrem Leben und den Herausforderungen umgeht und ob sie sich zutraut, aus eigener Kraft Probleme bewältigen zu können. Selbstwirksamkeit. Ein geringes Zusammengehörigkeitsgefühl im Team und eine niedrige Selbstwirksamkeit stellen Risikofaktoren dar. Es ist also wichtig, sich mit dem Thema Stress im Rettungsdienst näher zu beschäftigen. Zuerst einmal bedeutet das, dass jeder, der diesen Beruf ausübt, sich immer wieder massivem, teils chronischem Stress aussetzt. Allein dafür gebührt dieser Berufsgruppe größter Respekt, denn Stress ist nicht durch eine angemessene Bezahlung abgegolten. Dafür müssen wir schon mehr tun. Es gibt verschiedene stressreduzierende Maßnahmen, bei denen man eher von dem Begriff der Psychohygiene und der Selbstfürsorge ausgeht. Ich betrachte das Thema gern auf mehreren Ebenen. Auf der einfachen und sehr leicht umsetzbaren reden wir von sogenannten Stress-Reducing-Tools wie Bewegung, Sport, Entspannungsübungen oder Meditation. Tätigkeiten, die einen Ausgleich bieten. Dann sind soziale Kontakte zu nennen, die Teilhabe an gesellschaftlichen Unternehmungen, wichtige, emotional bedeutsame Beziehungen, alles Dinge, die recht einfach umzusetzen sind. Diese eher allgemeinen Möglichkeiten eignen sich dazu, den ganz normalen Alltagsstress angemessen zu kompensieren. Wird es spezifischer, gehen wir eine Stufe höher und befinden uns in dem Segment, wo der Stress schon ziemlich stark ist. Dabei ist es wichtig, sich erstmal damit zu beschäftigen, um herauszufinden, was den Stress in erster Linie ausmacht. Löst eine externe Situation den Stress aus oder mein Umgang damit? Wenn es mein Umgang mit der Situation ist, geht es darum, die Regulation von Emotionalität, also von Gefühlen, herzustellen. Wie kann ich mit den Gefühlen, die durch meinen Chef, durch meine Kollegen oder durch Patienten während meines Einsatzes entstehen und den damit verbundenen Zuständen besser umgehen? Dafür gibt es Emotionsregulationstools für kurzfristige Stressreduktion. Das kann beispielsweise ein einfaches, verhaltensbezogenes aus dem Raum gehen, also das Entfernen aus der Situation sein, anstatt zu schreien. Ein Wutthermometer, ein Ärgerthermometer, auf dem es grün, gelb und rot gibt, um herauszufiltern, wo der Point of No Return ist, hilft dabei. Hier geht es zuerst einmal um Beobachtung. Sich selbst in extremen Belastungssituationen besser kennenzulernen, erleichtert, die eigene Reaktion besser einzuschätzen. Dies ist eine Voraussetzung für das sinnvolle Einsetzen dieser kurzfristigen Strategien. Dabei gilt es, herauszufinden, ab wann ich keine Kontrolle mehr über mein Verhalten habe und welche Anzeichen sich vorab zeigen. Gibt es Signale in der Umwelt und/oder bei mir, die bei einer solchen Eskalation immer wieder auftreten? Gibt es bestimmte Muster, die immer wiederkehren? Der berühmte Knopf, den man drücken muss, um hochzugehen? Es stellt sich außerdem die Frage, was kann ich vorher tun, damit ich diesen Punkt gar nicht erst erreiche? Und was kann ich tun, wenn der Punkt erreicht ist und ich on fire bin? Wie kann ich mich möglicherweise vorher anders verhalten? Übrigens, Auch Jammern und Klagen ist ein Ventil zum Stressabbau bzw. ein Vorgang, über den unsere Psyche versucht, unsere Emotionen zu regulieren. Es gibt noch viele andere Tools im Zusammenhang mit der eigenen Regulierung, wie beispielsweise das Kauen auf Pfefferkörnern, um den Wutschrei umzulenken. Wenn es sich um externe Stresssituationen handelt, dann geht es viel um den Begriff der Akzeptanz. Gerade in Settings wie dem Rettungsdienstalltag oder im Krankenhaus kann man noch so ein ausgeglichener Yogibär sein, da wird man einfach durch externe Faktoren situativ dermaßen stark unter Stress gesetzt, dass man sich in der Situation selbst gar nicht mehr wehren kann. Die Bereitschaft, auch unangenehme Gefühle anzunehmen, trägt langfristig zum Schutz der psychischen und körperlichen Gesundheit bei. Tatsächlich identifizierten wissenschaftliche Studien die Neigung zur Akzeptanz unangenehmer Gefühle als potenziellen Schutzfaktor für die Gesundheit im Rettungsdienst und in anderen traumaexponierten Berufen. In Stresssituationen reagiert unser Organismus außerdem automatisch mit Hilfe des Stressadaptionsniveaus. Unser Organismus passt sich einer Belastung an, und zwar in einer aufsteigenden Kurve, gemäß dem Stressadaptionsmodell, das der Physiologe Hans Selye entwickelt hat. Bei Stress, insbesondere immer wieder auftretendem und lang anhaltendem, kommt es zu einer Stressreaktion, die in Form einer Abfolge von 3 Stadien beschrieben werden kann. Dieses Stressmodell wird als das allgemeine Anpassungssyndrom, Adaptionssyndrom, AAS, bezeichnet. Auf die Wahrnehmung und Bewertung eines Reizes als Stressor erfolgt zunächst einmal eine Anpassungsreaktion des Körpers auf den verschiedenen Ebenen. In der ersten Phase, der Alarmphase, werden Stresshormone, Cortisol, ausgeschüttet. Die Physiologie des Körpers passt sich den Herausforderungen an. In der zweiten Phase, der Resistenz, wirken die psychologischen Bewältigungs- und Anpassungsstrategien. Treten dann weitere, neue Stressreize auf, wächst das Erregungsniveau immer weiter und es kommt schließlich zur dritten Phase, der Erschöpfung. In dieser Phase ist der Organismus am anfälligsten für negative Wirkungen des Stressors. Es kommt also darauf an, wie in der Anpassungsphase mit welchen Bewältigungsstrategien, auch Coping-Strategien genannt, reagiert wird. Dabei gibt es verschiedene Strategien. Man unterscheidet zwischen adaptiven, geeigneten und maladaptiven, nicht geeigneten Strategien. Menschen unterscheiden sich also in ihren Stressbewältigungsstrategien. Wo der eine in Panik gerät, läuft ein anderer gerade zur Hochform auf. Das mag aber auch daran liegen, dass er maladaptive Strategien einsetzt, um die Belastung zu reduzieren. Zu den maladaptiven Strategien gehört das Unterdrücken von Gefühlen, das Grübeln, das Vermeiden von Gefühlen und affektiv-physiologischen Zuständen. Diese Strategien helfen vielleicht kurzfristig, gehen aber mit erhöhtem beruflichem Stresserleben und stärkeren depressiven, posttraumatischen und körperlichen Belastungssymptomen einher. Eine Vielzahl von Studien weist auf Zusammenhänge zwischen maladaptiven Emotionsregulationsstrategien und negativen Belastungsfolgen hin. Die eigentliche Stressreaktion oder der Part daran, der für den Organismus gefährlich werden kann, kommt somit nicht nur während, sondern häufig erst im Anschluss an die Stresssituation zum Tragen. Während dieser reagieren wir einfach. Wir stellen uns nicht hin und sagen, oh, Blut, was macht dieser Anblick mit mir? Sondern wir handeln. Wenn der Stressor selbst weg ist oder abnimmt, dann ist der Organismus in einem Zustand, den man mit einem Rennwagen vergleichen kann, aus dem der Fahrer nach 60 Runden bei der Formel 1 aussteigt, aber den Motor noch laufen lässt. Der Motor heizt voll weiter, fährt allerdings nirgendwo hin. Das geschieht in der Erschöpfungsphase und es kann durch die reduzierte Aktivität des Immunsystems, das Stresshormon Cortisol wirkt auf das Immunsystem, indem es dessen Reaktion herunterfährt, zu inflammatorischen Prozessen führen, zu Entzündungen im Körper. An diesem Punkt der Stresskurve begegnen wir gerne mal den allseits bekannten Entlastungserkältungen, denn im Nachhinein kommt das Stresserleben erst richtig zum Vorschein. Auch dort können wir ansetzen und dafür sorgen, dass wir nicht gleich von 100 auf 0 runterfahren, sondern uns langsam in einen Erholungsprozess begeben. Wichtig ist, dass wir uns mit angenehmen Tätigkeiten runterbringen. Darüber reden, uns debriefen, das sind psychologische Tools, die im Nachgang angebracht sind. Schöne Unternehmungen mit dem Partner, mit Freunden. Gewiss auch mal mit den Kumpels nach dem Dienst ein Bier trinken gehen oder einen Wein mit der Freundin. Natürlich sollte es dabei nicht darum gehen, sich mit Alkohol zu betäuben. Bloß nicht. Der Genuss sollte im Vordergrund stehen. Das kann ein leckeres Essen sein, ganz egal. Aber Genuss ist ganz wichtig. Denn wenn man nicht genießt, dann vergisst man, wie genussvoll das Leben sein kann. Genuss zeigt auch unseren Respekt und unsere Wertschätzung gegenüber uns selbst.